Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen.
Wir freuen uns sehr, heute wieder eine Folge in unserem Podcast Gesund und geistreich des Healthy Campus der Universität Göttingen in Kooperation mit dem Hochschulsport der Universität Göttingen. Ich freue mich sehr, heute wieder meine wunderbare Kollegin Josie Jaspers an meiner Seite zu sehen. Josie, einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Josie, hast du gut geschlafen?
Ich habe super geschlafen. Wie hast du geschlafen?
Heute ganz gut, aber ich merke, manchmal schlafe ich nicht so gut. Und das ist auch gleich schon unser Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen. Die Frage, wie ist eigentlich wegen Schlaf und Gesundheit zusammen? Welche Bedeutung hat das Thema überhaupt in unserer Gesellschaft? Und was kann man eigentlich für guten Schlaf tun? Was sind Schlafstörungen und wie gehen wir damit um? Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Frau Professor Dr. Rodenbeck. Sie ist Schlafmedizinerin und ist tätig im Schlaflabor des Evangelischen Krankenhauses hier in Wehnde, unter anderem auch im Klinikum mit Vorlesungen zur Schlafmedizin beschäftigt und eine Expertin auf dem Thema. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Frau Professor Rodenbeck.
Ja, schönen guten Morgen an Sie beide.
Frau Rodenbeck, wie wird man eigentlich Schlafmedizinerin? Ist für uns ehrlich gesagt ja erstmal in erster Annäherung nicht etwas, wo man so direkt drauf kommt.
Das ist richtig. Ich bin auch im Prinzip nicht Schlafmedizinerin, weil ich von Hause aus Biologin bin. Ich bin also Schlafforscher, bin habilitiert für das Fach Somnologie, was Einzigartiges in Deutschland, das gibt es sonst nicht. Ich war dann fast fertig mit dem Studium und habe dann damals gehört, dass der alte Chef der Psychiatrie, Professor Rüther, nach Göttingen kommt, ein Schlaflabor machen möchte und eigentlich kein Personal dafür hat, eben auch für die Forschung. Und dann habe ich mir gedacht, genau das ist es, auf das du gewartet hast, und seitdem mache ich Schlafmedizin und Schlafforschung.
Sehr spannend. Schlaf ist ja ein unglaublich relevantes Thema für uns alle, ne? Wir schlafen mehr oder weniger. Josie, ich weiß nicht, wie lange schläfst du so im Durchschnitt? Was denkst du?
Ich glaube, ich bin genau im Soll. Ich schlafe im Durchschnitt 7 Stunden.
7 Stunden. Ich versuche auch so auf die 7 Stunden zu kommen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Zumindest ist Schlaf ja ein ganz relevantes Thema für uns, alle im Alltag, Frau Rodenbeck. Wenn wir uns das mal angucken, wie forscht man eigentlich über Schlaf? Was sind so die Fragestellungen, die Sie beschäftigen in der Schlafforschung?
Nun, das ist ganz unterschiedlich, weil wir über 66 verschiedene Schlafstörungen, relevante Schlafstörungen eigentlich als Experten unterscheiden können. Das kann man dann aufteilen in große Gruppen. Das ist natürlich einerseits die schlafbezogenen Atmungsstörungen, die die meisten im Kopf haben werden, wenn es um Schlaf oder
das Schlafmedizin geht. Das ist so die Heavy-Schnarcher, oder?
Das sind die Heavy-Schnarcher mit Atemaussetzern. Und dann, wenn man Atemaussetzer hat, dann kommt natürlich nicht genug Luft in der Lunge an, nicht genügend Sauerstoff im Blut, und das macht dann Weckreaktionen, macht müde, schläfrig, kaputt und hat auch ganz ernsthafte Folgeerkrankungen, die dann folgen können. Das andere, was für die meisten sehr viel relevanter ist, aber sagen wir mal im richtigen Leben untergeht, das ist das zu wenig an Schlaf oder der unerholsame Schlaf. Also es gibt 2 Untersuchungen von großen deutschen Krankenkassen aus 2017, die einfach zeigen, in der erwachsenen Bevölkerung, die arbeitet, also bis 65, haben eben 80% zumindest gelegentlich einen schlechten Schlaf, und um die 10% eben auch so heftig, dass wir wirklich auch schon von einer Erkrankung und damit eben auch mit einer Behandlungsbedürftigkeit eigentlich sprechen. Das sind so die beiden großen Gruppen. Und dann gibt es natürlich noch kleinere Gruppen an Schlafstörungen, also all das, was man so zusammenfasst unter Schlafwandeln, so im Volksmund, die sogenannten Parasomnien, aber auch dann seltene neurologische Erkrankungen. Also,
da gab es auch gerade einen Tatort zu.
Da gab es auch gerade einen Tatort zu. Genau.
Sehr interessant. Das ist ja auch ein Megathema übrigens für Studierende. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass das Thema Schlafprobleme, Schlafstörungen bei Studierenden unglaublich hohe Relevanz hat. 1/3 der Studierenden berichtet regelmäßig darüber, schlecht zu schlafen, das Thema Schlaf auch mit gesundheitlichen Folgen zu assoziieren für sich selber. Warum ist das Thema trotz dieser Bedeutung noch so wenig präsent in unserer Gesellschaft? Also vergleichsweise zu anderen Erkrankungen und auch psychosozialen vielleicht Pathologien reden wir relativ wenig über Schlaf.
Wir reden leider relativ wenig über Schlaf, hat natürlich schon eine Riesenbedeutung eigentlich in unserem richtigen Leben. Wir haben gerade schon gehört, 7 Stunden Schlaf. Früher hieß es immer 8 Stunden, das ist also individuell auch ein bisschen unterschiedlich, aber letztlich 1/3 schlafen wir einfach. Und das hat bestimmt auch etwas damit zu tun, dass man also Schlaf jahrtausende lang bis auf eben die Träume als sehr passiven Zustand verstanden hat. Und das ändert sich erst so langsam. Warum ist das so? Weil man Schlaf nicht wirklich messen kann. Also wir können das im Schlaflabor messen, mit den Hirnstromkurven und Schlaftiefen bestimmen, das ist klar. Wir sehen aber auch immer wieder, das hat bei manchen Patienten eben auch nur sehr bedingt etwas damit zu tun, wie man subjektiv den Schlaf erlebt. Da gibt es also sehr große Diskrepanzen. Und bei denen, die schlecht schlafen, die machen ganz häufig die Erfahrung in ihrem Umfeld, wenn sie sagen, oh, ich habe heute aber wieder schlecht geschlafen. Ja? Und das häufiger kommt, dass dann das Umfeld einfach sagt, ach ja, stell dich nicht so an, dann musst du einfach mal früher ins Bett gehen oder power dich mal richtig aus, dann geht das schon. Das sind alles Dinge, die nicht mehr wirklich funktionieren, wenn man dauerhaft Schlafstörungen hat. Bei den Studierenden kommt noch ein anderes Problem dazu. Wir können ja nicht schlafen, wann wir wollen. Also wenn wir versuchen, um 9 ins Bett zu gehen und nicht komplett übermüdet sind, dann wird das nicht klappen mit dem Schlafen. Ja? Also man kann die Schlafzeit auch nicht beliebig hin und her schieben. Und nun ist es so, dass wir bei einem ganz erheblichen Teil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit der Beginn der Pubertät etwas sehen, dass wir einen verschobenen Schlafrhythmus nennen. Ja, das heißt, die abendlichen Bettzeiten werden später, morgens entsprechend würde man gerne länger schlafen. Das kennen wir alle noch von uns selber, wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern. Und das ändert sich erst so ganz, ganz, ganz langsam mit Anfang 20. Und das ist natürlich etwas, wo dann die Studierenden auch vom Alter her eben auch noch mitkämpfen.
Darüber habe ich tatsächlich auch was gelesen. Ich habe da die Begrifflichkeiten Eule und Lerche mit in Kontakt gebracht. Das heißt, die Schwierigkeit liegt darin bei den Studierenden, dass sie häufig noch als Eulen in das Studierendenleben starten und dann überhaupt nicht auf die Rhythmen oder der Schlafrhythmus noch nicht zum Alltag passt, oder?
Genau. Wie kann man? Okay. Genau. Also bei den meisten erledigt sich das dann, wenn die irgendwann anfangen zu arbeiten, dann geht das schon irgendwie. Es gibt dann seltene Fälle, wo man das dann eben auch noch im Erwachsenenalter, sagen wir mal nach Ende der Ausbildung, auch noch hat.
Was sind so Kriterien, wo Sie sagen würden, auch aus Ihrer schlafmedizinischen Perspektive, an denen kann man gesunden Schlaf, guten Schlaf messen und festmachen? Und zwar sowohl aus einer Laborsituation als auch vielleicht für sich persönlich, der einfach nur zu Hause beobachtet, ist mein Schlaf eigentlich in der Funktionalität, die er erfüllen soll, eigentlich ausreichend?
Immer dann, wenn man tagsüber fit und ausgeruht ist, keine Konzentrationsschwierigkeiten übermäßig hat und auch nicht das Gefühl hat, dass die Leistungsfähigkeit darunter leidet, dann ist der Schlaf okay. Ja? Man darf eben aber auch keine Fehlerwartungen haben. Ja? Nicht jeder muss 8 Stunden schlafen. Es gibt eben die Kurzschläfer und die Langschläfer eben auch. Wir wissen so, unter 6 Stunden sollte es nicht sein. Nach oben hin ist die Diskussion noch, sollen es 9 oder 10 Stunden sein, ab dem man sagt, das ist nicht mehr normal. Aber alles, was dazwischen liegt, ist komplett okay, wenn der Tag okay ist.
Kann man Schlaf eigentlich aufholen? Wir hören es ja immer wieder, dass Studierende und auch vielleicht andere junge Leute an bestimmten Stellen auf Schlaf verzichten und ihn dann aufholen wollen mit extrem langen Schlafphasen am Wochenende. Funktioniert das?
Das funktioniert sehr bedingt. Wir holen als erstes immer, wenn wir so einen richtigen Schlafmangel haben, den Tiefschlaf nach und den sogenannten Traumschlaf. Das kommt dann sehr viel später, also Tage später, dass man das erst aufholt. Und dann ist das Wochenende im Regelfall schon rum. Und das andere ist natürlich, wenn ich jeden Tag 1,5-2 Stunden zu wenig schlafe, gehe ich mit 8 bis 10 Stunden Schlafdefizit ins Wochenende. Also da muss man dann schon erheblich viel schlafen. um das aufzuholen. Ja? Und dazu kommt ja eben noch, dann sagt man immer, ja gut, dann schlafe ich eben bis mittags, aber entsprechend geht man also gerade so im Alter der Studierenden häufig ja dann eben, sagen wir mal, noch ein bisschen später ins Bett als wochentags.
Das heißt, man schleppt das Schlafdefizit auch mit sich mit. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn man in der einen Nacht nur 5 Stunden geschlafen hat, in der nächsten wieder 7, dass man dann total erholt wieder in den nächsten Tag starten kann, sondern das ist schon...
Also die 7 Stunden sind dann schon in Ordnung. Ob das dann komplett gereicht hat, das aufzuholen, halte ich für fraglich. Warum ist das so? Der Schlaf ist ja nicht gleichmäßig. Wir haben ja schon gesagt, es gibt den Traumschlaf, es gibt eben auch, wo dann eben auch mal Albträume rauskommen, solche Sachen. Wir haben verschiedene Schlafarten, letztlich den stabilen Leichtschlaf, den Tiefschlaf und dann eben den Traumschlaf, den sogenannten REM-Schlaf, den Rapid Eye Movement Schlaf. Und das Ganze tritt so wechselweise auf, so alle 90 Minuten werden die Schlafzyklen so durchlaufen, die verschiedenen Schlaftiefen. Und gerade der Traumschlaf ist am Anfang manchmal nur ganz wenige Minuten lang, so 1 bis 5 Minuten, und wird erst gegen Morgen, dann wenn wir normalerweise aufstehen, richtig lang mit teilweise 30, 45 Minuten, so etwas in der Art. Und das schneide ich mir natürlich weg, wenn ich nur 6 oder 5 Stunden schlafe. Und das ist eben das, was eben auch am allerletzten nachgeholt wird. Das heißt, ich schleppe dann ein spezifisches Traumschlafdefizit mit mir umher.
Und welchen Vorteil bringt uns jetzt die Traumschlafperiode? Also was passiert in dieser Zeit bei uns im Körper, bei uns im Gehirn?
Also wir brauchen alle Arten von Schlaf, damit das Ganze erholsam ist und damit wir tagsüber funktionieren. Der Traumschlaf ist dafür da, dass wir Dinge natürlich vom Tag verarbeiten oder Dinge, die uns sehr beschäftigen, dass man auch spielerisch mit Lösungen umgeht und die im Traum eben auch schon mal ausprobieren kann. Und die Hirnstrukturen sind nun so angelegt, dass im Traum bzw. im REM-Schlaf wie auch Gedächtnisleistungen, also Hirnstrukturen, die für Gedächtnisleistungen zuständig sind, aber auch Hirnstrukturen, die für Emotionen zuständig sind, alle gleichzeitig aktiv sind. Das heißt, wir können da eben auch Dinge, die wir im Traum verarbeiten oder die wir träumen, auch gleich abspeichern, wenn das eine erfolgreiche Strategie im Traum war. Und wir brauchen den Traumschlaf, aber auch für Dinge zum Lernen beziehungsweise zur Konsolidierung von bestimmten Lerninhalten. Da geht es im Traumschlaf um Dinge wie räumliches Vorstellungsvermögen, aber auch alles, was man motorisch übt. Also sei es vom Geigespielen über Fahrradfahren, ja, bis zum banalen Gehen oder Bewegung bei Säuglingen, all diese Sachen sind dabei, während wir den Tiefschlaf eher brauchen, damit sich so das klassische Lernen, also das Wissenslernen konsolidieren kann.
Also für eine ausgeglichene Work-Life-Balance, für eine ausgeglichene Study-Life-Balance, wenn Sie mal auf Studierende übertragen werden würden, ist es schon bedeutsam, gut zu schlafen, erholsam zu schlafen?
Das ist schon bedeutsam und eben auch ausreichend lange schlafen zu können. Ja. Also es gibt den alten Spruch, wer einen Wecker braucht, um aufzustehen, hat nicht genug geschlafen.
Wenn wir mal die klassischen Schlafstörungen rausnehmen und ich sage mal das, was wir unter der Apnoe, also den wirklichen Schnarchern, die dann auch darüber entsprechende Atemprobleme in der Nacht kriegen, wenn wir das mal so ein bisschen eliminieren und auf die Schlafprobleme schauen, was sind so Ihre zentralen Tipps und Hilfestellungen, die Sie geben können für Menschen, die sagen, ich schlafe öfter schlecht und zwar nicht, weil ich vielleicht Schlafaussetzer habe aufgrund von Schnarchen oder entsprechender Schlafapnoe, sondern ich schlafe einfach oft schlecht und es belastet mich und meinen Alltag. Was sind so Ihre Tipps?
Also ganz wichtig ist etwas, was wir bei Kindern immer ganz automatisch richtig machen, Schlafrituale. Wir Erwachsenen denken immer, das brauchen wir nicht. Wir sind aber letztlich von unserer ganzen Biologie her, ob das jetzt den Schlaf angeht, die Ernährung oder die, die Fitness, die Muskeln, egal was, wir sind im Prinzip noch tief in der Steinzeit. Und entsprechend auch nicht dafür ausgelegt, dass wir bis 10 Minuten vor Bettzeit irgendwie arbeiten oder irgendetwas tun, ja, was nicht unbedingt entspannend ist, und dann ins Bett gehen und dann macht es irgendwie Schnipp und wir schlafen und morgen schlafen wir und schlafen und schlafen und morgens macht auch irgendwas Schnipp und dann sind wir 16 oder besser 18 Stunden wach. So funktioniert das nicht. Also wir brauchen schon eine Zeit, um den Tag abzuschließen und uns im Prinzip auch auf die Nacht vorzubereiten.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das sind ja jetzt gerade bei Studierenden, aber wahrscheinlich nicht nur bei denen, sind solche Schlafrituale ja oftmals verbunden mit, ich dödel noch ein bisschen auf dem Handy rum oder ich gucke nochmal irgendwie auf dem iPad irgendwas. Ist das ein gutes Schlafritual?
Also da gibt es schöne Untersuchungen bei Kindern und Jugendlichen. Nein, das ist kein gutes Schlafritual. Und ganz bestimmt, wenn man das tun soll, möchte, muss man auf jeden Fall den Blaulichtfilter anmachen. Ja? Also blaues Licht macht einfach wach. Ja, das muss auf jeden Fall weg. Und natürlich, wenn ich abends einfach noch mal gucke, was ist denn in den sozialen Medien in der letzten Stunde passiert und dann aber auch noch auf alles antworte, das ist nicht gut. Ja? Also das ist dann ja auch kein Unterschied wirklich zum Tag mehr, ja? Sondern ich brauche wirklich etwas, ich schließe den Tag ab und dann kommt die Nacht.
Das klingt jetzt ja sehr aufwendig, wenn man jetzt an das Ritual Kinder zu Bett bringen denkt,
hat
man
damit ja auch,
verbindet man einen gewissen Zeitaufwand, auch wenn ich da jetzt noch keine Erfahrungswerte vorweisen kann. Kann aber tatsächlich ja auch, muss gar nicht so lang das Ritual sein. Ich weiß nicht, Anna, hast du ein Ritual?
Kinder ins Bett bringen.
Genau.
Das trägt dann dazu bei, dass man selber ganz gut den Tag abschließen kann. Nee, aber in der Tat, so ein bisschen lesen. Ich werde ja mal bei müde. Denke mir, eigentlich würde ich gerne länger lesen, aber so mehr als 3 Seiten schaffe ich dann irgendwie doch nicht so richtig. Aber ich merke auch, dass ich eigentlich noch bessere Rituale haben müsste. Hast du noch welche, Josie?
Also mein Ritual ist tatsächlich ziemlich simpel. Ich nehme mir sehr viel Zeit beim Zähneputzen und setze mich dabei auch immer. Oh. Und da fahre ich total runter.
Das ist ja sozusagen synergetisch. Du hast ja gesunde Zähne und gesunden Schlaf.
Quasi perfekt, ganz genau.
Ich habe ja gehört, dass viele Studierende zum Beispiel so zum Einschlafen Hörspiele hören. Also sowas wie, was weiß ich, 3 Fragezeichen oder so, ne? Aus den vielfältigen Mediatheken. Wie würden Sie das bewerten, Frau Rodenberg? Ist das ein gutes Einschlafritual?
Das kann schon ein gutes Einschlafritual sein. Das muss jeder so ein bisschen für sich selber ausprobieren, was da geht, was nicht geht. Fernseher im Schlafzimmer ist bestimmt eine schlechte Idee, beim Fernsehen einzuschlafen, das ist meistens nicht gut.
Können auch viele Menschen gut?
Können auch viele Menschen gut, ich kann es perfekt bei Nachrichten. Ja, aber oft, das wissen wir alle selber, wacht man dann auf praktisch, wenn dann der nächste Film beginnt und dann schreckt man wieder hoch, also das ist irgendwie auch nichts. Was natürlich dann noch hilft, sind Dinge wie Entspannungsverfahren. Ja, also das ist ein A und O, dass man selber auch erstmal merkt, wie sehr stehe ich überhaupt unter Spannung. Das ist auch wirklich ausreichend, erstmal am Tag üben, bis man es sicher am Tag beherrscht, bevor man das dann abends anwenden kann. Ja, also ich zum Beispiel komme beim autogenen Training nicht besonders weit, also Wärme, Schwere geht noch und danach bin ich eingeschlafen. Das muss jeder so ein bisschen ausprobieren, aber ganz, ganz wichtig, Entspannungsverfahren. Und wir wissen ganz oft von Schlafgestörten, die das eben häufiger haben, dass sie mittlerweile, auch wenn sie es nicht unbedingt merken, so unter Spannung stehen, dass es lange dauert, bis sie eben Entspannungsverfahren auch sicher beherrschen. Ja. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, dass man sagt, man macht das in einer Gruppe, fällt ja nun leider alles aus und auch auf absehbare Zeit auch immer noch. Dann macht man eben auch die Erfahrung, die anderen können das auch nicht gleich umsetzen, ja, sondern man muss es so ein bisschen üben. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen, wenn man das nur über YouTube oder sonst wie anbieten.
Wie wichtig ist es eigentlich immer, Sie haben gerade sozusagen die Rituale angesprochen, wie wichtig ist es auch, so einen Rhythmus zu haben? Wie wichtig ist es, möglichst zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und zur gleichen Zeit aufzustehen?
Also wichtiger als das regelmäßige Zu-Bett-Gehen ist das regelmäßige Aufstehen. Das Verkehrteste, was man machen kann, ist nach einer schlechten Nacht morgens länger liegen zu bleiben. Und dann versuchen, den nächsten Tag zur üblichen Bettzeit wieder einzuschlafen. Liegt einfach daran, wir sind dann einfach kürzer wach, ja, und der Schlafdruck hat sich dann für den nächsten Abend noch nicht genügend aufgebaut und dann ist ihn der nächste Abend wieder frustrierend, weil ich nicht einschlafen kann, weil ich einfach gar nicht lange noch wach war. Also das ist es wichtiger, morgens auch nach einer schlechten Nacht aufzustehen, als abends regelmäßig ins Bett zu gehen. Und ganz wichtig ist eben auch, dass die Situation Bett wieder mit Schlafen verbunden wird und nicht mit einem, ich schlafe mal und bin mal wach. Ja? Das heißt, wenn man nicht schlafen kann, wenn man so das Gefühl hat, man liegt jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten im Bett und kann nicht schlafen, also entweder beim Einschlafen oder wenn man nachts wach wird und nicht wieder einschlafen kann, dann eben aufstehen, das Bett verlassen. Etwas, was für die Studierenden dann jetzt schwierig ist, möglichst nämlich auch das Schlafzimmer verlassen, was Entspannendes tun, ohne Blaulicht und ohne viel helles Licht und erst wieder ins Bett gehen, wenn man das Gefühl hat, man, es könnte klappen mit dem Schlafen. Also das ist ganz wichtig.
Es gibt ja eine Wunderwaffe, die wahrscheinlich viele von uns auch kennen, die aus verschiedenen Gründen nicht gesund ist, nämlich das Glas Rotwein abends. Man schläft, viele kennen das, dann durchaus besser ein, hat das Gefühl, man hat so eine Bettschwere, die den Schlaf dann auch befördert. Warum ist das aus schlafmedizinischer Perspektive eigentlich genau das Falsche, was man machen sollte?
Naja, weil wir wissen, dass man zwar, wie gesagt, schöner einschläft, besser einschläft, aber die zweite Nachthälfte, wir nennen das fraktionierter, das heißt, es gibt mehr Aufwachvorgänge und wir haben dann schon etwa so wie so einen Mini-Entzug in der zweiten Nachthälfte. Und das wollen wir ja eigentlich nicht haben.
Also Alkohol, genau das Falsche, wenn Alkohol, man gut schlafen will.
Genau, Alkohol nicht, nee.
Okay.
Ich würde gerne nochmal auf das Beispiel von eben eingehen und zwar wirklich aktiv das Bett zu verlassen, wenn man sich selber eingesteht, ich kann gerade nicht schlafen, finde ich sehr interessant, weil ich weiß nicht, wie es den Zuhörenden geht. Bei mir ist es immer eher der Fall, ich habe es selten, aber wenn ich nicht einschlafen kann, dann ärgere ich mich so sehr darüber, dass ich nicht einschlafen kann und steigere mich auch so ein bisschen in den Frust rein. Das macht es natürlich nicht besser. Aber so,
man baut sich selber so einen Druck auf, ne? Ja. Ich muss jetzt schlafen.
Und jetzt irgendwie zu wissen, mir selbst zu erlauben, auch mal das Zimmer, das Bett verlassen zu dürfen, völlig legitim und mir damit irgendwie eine bessere Ausgangssituation zu verschaffen, finde ich schon interessant, weil ich finde dieses, ich stehe nochmal auf, erlaubt man sich in den meisten Situationen, wenn man wirklich schlafen möchte, nicht. Man sieht nur die Uhr davonlaufen und sieht irgendwie, dass die Schlafzeit minimiert wird von Augenschlag zu Augenschlag, also... Das werde ich mal ausprobieren beim nächsten Mal.
Das ist so ein klassischer Mechanismus, wir nennen das so ein Schlaf erzwingen wollen, wo man dann eben sehr schnell in diesen Teufelskreis der Schlafstörung reingerät. Das sehen wir fast immer zu Beginn der Schlafstörung, so einen Schlaf erzwingen wollen und so einen Druck, ich muss jetzt schlafen. Weil wenn ich jetzt nicht schlafe, es ist gerade schon angespannt, die ganze Situation. Ja, ich habe schon viel Druck und wenn ich jetzt nicht schlafe, dann wird das morgen alles noch viel schlimmer. Und das ist natürlich genau das Falsche. Wir haben das vor vielen Jahren hier in Göttingen untersucht, oder ich habe es untersucht. Wenn man sich so einen Druck aufbaut, dann steigen natürlich die Stresshormone. Logisch. Und wenn die Stresshormone steigen, wache ich noch viel häufiger auf in der Nacht. Ja? Also da hindere ich mich nicht nur vom Kopf her, sondern eben auch von den Stresshormonen her am Schlafen. Und damit ist das Stresssystem, ja, das Hormonsystem, das den Stress reguliert, am nächsten Morgen kommt es natürlich auf einem ganz anderen Niveau an und ist den ganzen Tag dann auch nicht so erholt. Das heißt, ich komme da nicht nur in einen Teufelskreis, der sich allein im Kopf einspielt. Ja, ich muss jetzt schlafen. Und wenn nicht, dann ja, dieses Schlaf erzwingen wollen, sondern ich komme alleine so auf rein körperlicher Ebene eben auch in einen Teufelskreis. Und den muss man durchbrechen.
Ja, spannende Perspektive, ne? Also sich von dieser Vorstellung lösen, ich muss jetzt schlafen, Josie, und irgendwas anderes machen. Ne? Sich ablenken und vielleicht auch entspannen, dass der nächste Tag gar nicht so schlimm werden wird, wie er vielleicht dann vermutlich wird.
Genau, also das ist etwas, das wir eben auch seit langem kennen, dass diese Leistungseinbußen nach schlechtem Schlaf eben oft wirklich nur im Kopf sind, ohne dass man die tatsächlich irgendwie messen könnte. Ja? Und die Uhr bitte neben dem Bett auch weg.
Wollte ich gerade sagen, sind diese Beispiel Uhr, sind diese tollen neuen Schlaf-Apps, die uns unsere Handys und unsere Smartwatches und was wir alles haben, so ermöglichen, ist das dann unter dieser Perspektive überhaupt eine gute Idee oder erhöhen die nicht den Druck, sozusagen den Schlaf jetzt doch einzuhalten?
Also für Schlafgesunde sind diese Apps toll, für Schlafgestörte bitte nicht. Erstens mal können diese Apps natürlich schon mal gar nicht wirklich unterscheiden, liege ich jetzt eine Stunde wach im Bett, also die Patienten gibt es auch, die wirklich regungslos eine Stunde wach im Bett liegen und einfach nicht schlafen, ja. Das können diese Apps natürlich wenig vom richtigen Schlaf unterscheiden. Gleichzeitig eben der Druck, ja, dass man sagt, oh, das Ding sagt, ich habe nur, das ist eben alles nichts. Also für Schlafgestörte eher nicht.
Wenn man doch hin und wieder mal Fernsehen guckt und die Werbung zulässt, die einen da berieselt, dann stellt man fest, dass zumindest zu bestimmten Tages- und Zeiten oftmals auch für Einschlafhilfen, für Durchschlafhilfen geworben wird, unter anderem Melatonin, pflanzliche Wirkstoffe, die dann noch eine Rolle spielen. Wie würden Sie die bewerten? Ist das wirklich so ungefährlich und wirksam, wie suggeriert wird, oder steckt da doch viel mehr dahinter?
Also das muss man ja so ein bisschen differenziert betrachten. Melatonin als solches ist ja hier nicht zugelassen als Medikament. Das liegt einfach daran, dass in Europa ein körpereigener Stoff wie das Melatonin nicht patentierbar ist und damit ist es eben für die Pharmaindustrie relativ uninteressant. Was zugelassen ist, ist ein sogenanntes retardiertes Melatonin für Ältere ab 55 mit Schlafstörungen. Das ist ein zugelassenes Medikament. Wo ich aber jetzt auch noch keine Werbung dafür gesehen habe, gibt es eben auch nur auf Rezept, kann man ist sozusagen für die allgemeine Werbung dann uninteressant, weil man es eben nicht frei in der Apotheke kaufen kann. Das ist aber relativ wirksam. Das Melatonin, möchte ich jetzt gleich nochmal dahinterher schicken, geht immer durch die Presse als Schlafhormon. Das Melatonin ist ein Dunkelhormon. Kein Schlafhormon. Also auch nacktaktive Tiere schütten in der Dunkelheit Melatonin aus und sind dann wach. Also das ist einfach nur die Vermittlung an den Körper, es ist dunkel. Und dann tut der Körper hoffentlich das, was er tut, wenn es dunkel sein soll, in unserem Fall schlafen. Und manche lassen sich dann eben oder ließen sich, geht ja auch nicht mehr aus den USA, Melatonin mitbringen. Das kann wirksam sein, muss nicht wirksam sein. Das Melatonin selber hat eben eine sehr schnelle Halbwertszeit. Das heißt, nach 30 Minuten ist nur noch die Hälfte der Wirkung da. Ja, und wenn man da nicht eingeschlafen ist, dann ist es eben letztlich vorbei.
Ist dann ähnlich wie der Rotwein.
So ähnlich wie der Rotwein. Das Wichtigste an all diesen Medikamenten, die auf Melatoninbasis sind eben auch erstmal diese rhythmisierende Wirkung. Die machen eben nicht nur Schlafanstoß, wirken nicht nur schlafanstoßend, sondern regulieren auch die ganze Schlaf-Wach-Rhythmik da, wo sie liegt. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass man es wirklich jeden Tag eben auch zur selben Uhrzeit einnimmt. Was anderes sind die pflanzlichen Präparate. Das sind eben ganz oft baldrianhaltige Präparate, die da angeboten werden. Von diesen Medikamenten oder von diesen baldrianhaltigen Präparaten und anderen pflanzlichen Präparaten wissen wir eben, dass man sie oft 2, mindestens 4 Wochen nehmen muss, bis sie überhaupt wirken. Und dass es eben bei schweren Formen von Schlafstörungen oft nicht mehr wirksam ist. Das berichten eben auch die Patienten. Es wirkt dann nicht mehr. Das mag ein bisschen daran liegen, wie man das Baldrian aus der Baldrianwurzel herausholt. Da gibt es also verschiedene Verfahren. Die meisten Präparate basieren darauf, dass man es mit Ethanol extrahiert hat. Es gibt jetzt aber auch ein Medikament, baldrianhaltiges Medikament, die machen das mit Methylalkohol und haben damit auch andere Wirkstoffe dann im Präparat. Und das scheint so ein bisschen besser zu gehen, sagen so die Daten. Was wir noch dann freiverkäuflich haben, was fällt mir noch an Werbung ein, das sind dieses verkapselte Lavendelöl. Das hat relativ gute Daten, aber eher dahingehend, dass es angstlösend ist. Also diese klassische Angst, ich muss jetzt schlafen, diesen Druck nimmt das so ein bisschen weg. Das ist nochmal ein bisschen anderer Mechanismus als reines Schlafanstoßenes. Und was wir dann noch frei verkäuflich haben, das sind ein paar Präparate, sogenannte Antihistaminika, die dann einfach müde machen, die aber schon eher so Richtung chemische Präparate gehen. Das sind dann keine pflanzlichen Präparate mehr.
Okay, jetzt haben Sie eben gesagt, die pflanzlichen Präparate wie Baldrian, bis die wirklich wirken, 3 bis 4 Wochen, das ist jetzt quasi die medizinische Sichtweise wahrscheinlich. Wenn jetzt unsere Zuhörenden sagen, oh, ich habe Baldrian genommen und ich habe super geschlafen, ist wahrscheinlich dann auch viel mehr der psychische Effekt, dass sie sich irgendwie eine Schlafhilfe ermöglichen.
Weil der Druck weg ist dann. Ja, und das ist eben auch ganz wichtig, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, ich schlafe unter dem Medikament, ja, dann weiß ich, wenn ich das nehme, ist mein Druck weg und ich muss mir keinen Druck mehr machen, weil ich ja schon die Erfahrung gemacht habe, ich schlafe darunter. Dann haben wir natürlich noch Schlaftees, auch oft mit Baldrian, Melisse, was man halt so hat, so ein bisschen drin. Wo ich immer sage, der wesentliche Punkt eines Schlaftees ist das Schlafritual. Mhm. Das Wasser muss kochen, dieser Tee muss mindestens 10 Minuten ziehen, dann muss ich ihn auch noch trinken. Das heißt, ich habe so 20, 30 Minuten, die ich einfach mir mit der Zubereitung des Tees den Übergang vom Tag in die Nacht schaffe.
Wir sind ja Sportlerinnen, die immer wieder auch an Aktivität im Bereich des Sports interessiert sind. Welche Rolle spielt Sport so für das Schlafverhalten? Gibt es da Untersuchungen zu?
Also ganz klar ist, körperliche Fitness gehört einfach so ein bisschen dazu. Also das sollte man schon machen. Abendlicher Spaziergang ist super. Was man nicht tun sollte, ist abends die letzten Stunden vor dem Schlafengehen wirklich Leistungssport. Warum? Erstens mal ist es dann normalerweise irgendwie hell, zu hell, das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich so eine massive körperliche Aktivität abends nochmal unsere Körperkerntemperatur steigen lässt. Und wir wissen aber, wir können immer dann besonders gut einschlafen, wenn die fällt. Und wenn wir die natürlich kurz vor dem Schlafen nochmal so richtig hochpushen, dann fällt das eben manchen schwerer. Ein Schlafgesunder, dem macht das nichts, aber wer da so ein bisschen empfindlich ist, muss halt so ein bisschen darauf achten, ob das auch der Fall ist. Körperliche Fitness, Sport, da ist sehr viel gemacht worden im Bereich der psychischen Erkrankungen, ja, wo man eben sagt, Depressionen, Angststörungen, auch Zwangsstörungen, all das wird besser, wenn man zum Beispiel regelmäßig joggt, am besten in der Gruppe. Ja, das ist schon ganz, ganz wichtig.
Sehr gut, Sport hilft für alles, also auch für Schlaf. Ich habe noch eine Frage zu den Ernährungszusammenhängen und Schlaf. Viele Menschen auch in meinem Umfeld, die ich kenne, sind ja auf der Couch abends dann gerne auch nochmal mit einem kleinen Schokostückchen oder zuckerhaltigen Süßigkeiten unterwegs. Ist es sinnvoll aus Schlafperspektive oder spielt es überhaupt keine Rolle, abends sich noch Zucker reinzufahren? Und da bin ich davon, dass es natürlich grundsätzlich ungesund ist, aber welche Bedeutung hat das für den Schlaf?
Ja, fangen wir mal wieder an. Wir haben früher das sogenannte Betthupferl für die Kinder gehabt, auch im Sinne eines Schlafrituals. Da kann man natürlich einen Kreislauf schließen und sagen, auf biochemischer Ebene einfach so direkt vor dem Schlafen nochmal eine winzige Süßigkeit, kann eben über den Mechanismus, dass wir dann mehr eine bestimmte Aminosäure, nämlich das Tryptophan, freisetzen, beziehungsweise die eben dann leichter in Konkurrenz zu anderen Aminosäuren ins Gehirn kann, dort zu dem Serotonin umgewandelt wird, das dann wiederum in Melatonin umgewandelt wird. Ja, das kann natürlich so einen Anstups geben, wenn man also unbedingt auf dieser Ebene argumentieren möchte. Schwieriger ist der Punkt, also schwere Mahlzeiten abends schon mal gar nicht, wenn man gut schlafen will, aus demselben Grund wie kein exzessiver Sport abends, das bringt die Körperkerntemperatur hoch. Wir haben ja von Ernährungssicht, geht es ja seit Jahren durch die Medien auch das Intervallfasten, das ist natürlich komplett dann weg. Auch wenn man sich so diese zirkadianen Rhythmen anguckt und auch dann in Verbindung eben mit dem Schlaf bringt und wann der Schlaf eben eigentlich liegt, dann ist das natürlich schon ein Problem, wenn ich abends irgendwie 2 Stunden, 3 Stunden auf der Couch, was auch immer, so langsam vor mich hin esse. Dafür sind eben die zirkadianen Rhythmen auch nicht ausgelegt. Wie gesagt, auch in dieser Ebene sind wir noch in der Steinzeit und müssen nur ein bisschen Rücksicht darauf nehmen.
Wir haben viele tolle Tipps von Ihnen erfahren, Frau Professor Dr. Rodenbeck. Letzte Frage, wer sollte eigentlich sich in schlafmedizinische Behandlung begeben? Wann wird das Ganze zu einem Thema, wo man nicht mehr über Schlafprobleme, sondern wirklich über Schlafstörungen spricht? Und wer ist dann auch bei Ihnen im Schlaflabor eigentlich gut aufgehoben?
Okay, das ist jetzt irgendwie eine ganze Menge. Wir fangen erstmal an bei denen, die einfach nur schlecht schlafen und wo es keine Hinweise gibt, dass irgendwie was anderes mit dem Schlafen nicht stimmt, sondern eben die, die sich so selber im Wege stehen, zumindest zu Beginn der Erkrankung, das ist dann häufig nach 10 Jahren weg, dann ist einfach nur noch der schlechte Schlaf da, ohne dass einem dieser Teufelskreis zu Bewusstsein kommt. Da sagen wir, das ist behandlungsbedürftig, wenn ein schlechter Schlaf mindestens 3-mal in der Woche über mindestens 4 Wochen vorkommt und zu Einbußen in der Tagesbefindlichkeit führt. Ja? Und dann sollte man es auch behandeln. Es muss nicht immer medikamentös sein, im Gegenteil, also das würde man eher so ein bisschen nach hinten schieben. Wir haben ja schon über einiges gesprochen, was man machen kann. Da gibt es noch einiges mehr und da haben wir eben auch seit 30 Jahren eigentlich sehr effektive Verfahren, die man psychotherapeutisch in einer Kurzzeitverhaltenstherapie umsetzen kann. Leider wird es praktisch nicht angeboten, aber das sind so effektive Sachen, die man da machen kann. Dann haben wir natürlich eine Ausnahme bei denen, die sehr auffällig im Schlaf sind. Wir haben ja vorhin schon über das Schlafwandeln gesprochen. Das findet man eben, solche Formen eben vermehrt bei Kindern, gibt es aber auch bei 1% der Erwachsenenbevölkerung. Und da kommt es eben sehr darauf an, was machen die? Ja, wie häufig ist das und was passiert dann? Ja? Und gibt es dann dabei Selbstverletzendes oder verletzendes Verhaltensmuster. Ja. Es ist natürlich so, wenn es nur selten auftritt, dann wird man da eher nichts gegen tun als Sicherungsmaßnahmen. Dann wird man es wahrscheinlich auch gar nicht erst im Schlaflabor machen, weil man durch die andere Umgebung eben zu wenig Chancen hat, das eben auch dann zu sehen. Dann gibt es noch eine Gruppe mit sogenannten Bewegungsstörungen im Schlaf. Das Syndrom der unruhigen Beine hat oder das Restless-Legs-Syndrom hat der eine oder andere schon mal gehört. Auch das ist etwas, da kommt es auf die Häufigkeit und den Schweregrad an, wann man eben behandelt. Es wird dann auch sehr speziell behandelt und geht im Prinzip auch nur medikamentös. Und da ist es eben so, dass da die Jüngeren schon vorher, bevor man da eine medikamentöse Behandlung muss, ins Schlaflabor müssen, damit man da einfach nochmal guckt, was in der Nacht einfach los. Und wenn man natürlich selber irgendwie oder der Bettpartner schon über darüber klagt, dass man sehr laut schnarcht, ja, gegebenenfalls eben auch schon Atempausen hat und bestimmte andere Sachen, dann sollte man eine ganz andere Schiene fahren über den Hausarzt. Er stößt das an, die Hausärzte kennen das auch alle, die verweisen einen dann weiter an einen anderen niedergelassenen Kollegen, meistens HNO-Ärzte, Kardiologen, Pneumologen, die einem erstmal so ein kleines Gerät mit nach Hause geben, das nichts anderes macht, als nur die Atmung zu messen. Und je nachdem, was dann dabei rauskommt, schließt sich dann Schlaflabor an oder nicht. Und bei allen anderen kommt es eben sehr auf die spezifische Problematik an. Alles, was letztlich, wir nennen das Therapieresistenz, ist, also was auf verschiedene Therapieansätze praktisch mit einer Wirkungslosigkeit reagiert, da sollte schon mal dann ein Schlafmediziner drauf gucken.
Spannend. Frau Rodenbeck, vielen, vielen Dank für Ihre vielen Tipps und Tricks. Für diejenigen, die jetzt doch denken, sie haben noch stärkere Schlafstörungen, als wir sie vielleicht sozusagen durch diese einfachen Tricks wegkriegen, wenden Sie sich an den Hausarzt. Für alle anderen, Rituale schaffen, sich einigermaßen entspannen, was sozusagen den Schlafrhythmus anbelangt und ja, vielleicht auch hin und wieder einfach das Bett verlassen, wenn es nicht anders geht. Josie, wir haben viel gelernt heute, glaube ich, zum Thema Schlaf ab jetzt. Du schläfst sowieso immer gut.
Ich schlafe sowieso immer super. Aber beim nächsten Mal, wenn ich nicht gut schlafe, werde ich mich an dieses Gespräch zurückerinnern.
Ich denke auch. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren in unserem kleinen Podcast zum Thema Schlafen an dieser Stelle. Wir würden sicherlich Ihnen auch noch mal zu anderen Themen auf die Pelle rücken und hoffen, dass wir da noch mal bei Ihnen anfragen dürfen. Wir bedanken uns sehr herzlich und wünschen allen Zuhörenden einen gesunden Schlaf und alles Gute.
Gute Nacht, schlaft gut, schönen Tag, ganz egal, wann ihr uns hört. Wir hoffen, ihr habt was mitgenommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.